Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, ich habe gerade was über dich gelernt, was ich noch nicht wusste. Das passiert ja gefühlt jede Woche, alle zwei Wochen. Es gibt Dinge, die weiß ich mittlerweile über dich, aber es gibt auch ein paar Dinge, die wusste ich noch nicht.
Nach Asien wusste ich gar nicht. Ich dachte, da bin ich offenes Buch für dich quasi.
Naja, aber das ist so eine Basic-Sache, über die man nicht spricht. Ich habe jetzt gelernt, was es mit deinem Vornamen eigentlich auf sich hat. Ich bin hierher gefahren und habe mir überlegt, also der Ursprungsgedanke war, gibt es noch andere berühmte Pairs? So. Per Mertesacker, klar, und dann wurde es schon dünn. Und dann habe ich Per berühmte Personen gegoogelt mit meinem dummen Gehirn und bin dann auf den Wikipedia-Artikel von Per dem Vornamen gekommen. Da allerdings mit Doppel-E geschrieben und weiß jetzt endlich, ich kann dich jetzt genauer einordnen. Denn das ist die nordische Variante von Peter.
Das ist korrekt.
Und Peter stammt ja aus dem Griechischen und bedeutet Stein oder Fels.
Richtig.
Das finde ich auch sehr schön. Und du bist einfach so eine generell verbreitete Geschichte, während Per mit Doppel-E ist norwegisch und Per mit Ä ist schwedisch.
Ich hätte aber doch gesagt, irgendwo so Skandinavien hätte ich mich verortet.
Ja, dich gibt's glaube ich da überall.
Ah, okay. Schön.
Also und dann habe ich hier mal so durchgescrollt, aber wirklich, sorry, liebe Pers, die meisten davon hier ein schwedischer Diplomat und ein norwegischer Skispringer, die
kennen. Per Gynt hört man öfter noch. Das war so ein schöner klassischer Musiker, hätte ich jetzt gesagt.
Oh, siehst du, der wird hier irgendwo stehen, aber da bin ich natürlich, ja. Aber das, was ich übrigens einen Skandal finde und da mal die Basketball-Bubble aktivieren möchte, das ist ja ein deutscher Wikipedia-Artikel und Per Günther steht hier nicht drin. Und das, liebe Freunde, das würde ich schon gerne, dass wir im Jahr 2023, es neigt sich dem Ende zu, als kleines Weihnachtsgeschenk, ich weiß nicht, ob es eher ein Geschenk für mich als für dich ist, wenn das dann irgendwann da wirklich drinstehen würde.
Also ich sag mal so, das bedarf es nicht. Und um das Thema Vornamen abzuschließen, ist vielleicht auch einfach mal, da muss man da ansetzen. Meine Eltern sind vielleicht in der Namensgebung auch nur limitiert kreativ, weil sie haben meinen jüngsten Bruder Jasper genannt. Und es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis sie irgendwo einfach gesehen haben, dass bei Jasper einfach auch P-A-P-E-R drinsteckt und sie haben einfach nur Jas, J-A-S davor gemacht. Da waren sie auch nochmal wirklich enttäuscht mit sich selber.
Aber ihr habt das eher gecheckt und du hast ihn
nein,
schon
nein, ab ich auch nicht. Ich
okay. Also, und dann irgendwann dieser Moment, wenn das Glas bricht.
Wow. Und das ist einfach so, du siehst es nebeneinander geschrieben und dachtest so, wow, das ist alles, womit wir irgendwie um die Ecke gekommen sind. So. Naja.
Okay, also kleine Namenskunde hier zu Beginn. Herzlich willkommen zur neuen Folge Abteilung Weltmeister.
Ich habe zu früh abgebrochen. Ich habe nämlich, sie haben nicht nur das verbrochen, sondern sie haben auch noch, warte, mein Jasper ist 11 Jahre jünger als ich. Wir waren also 11 und 14, als Jasper geboren wurde. Und meine Eltern haben einfach loosey-goosey mir und meinem Bruder erlaubt, ihm noch einen Mittelnamen zu geben.
Du hast Jasper, den Mittelnamen von deinem jüngsten Bruder?
Ja, und mein großer Bruder durfte auch einen geben. Das heißt Jasper Bo Michel Günther.
Und das waren eure beiden?
Das waren unsere beiden. Michel, ich war immer Michel von Lönne Burger Fan. Und Bo, mein Bruder, war 5-Sterne-Deluxe-Fan. Hat einfach von das Bo, hat ihn einfach Bo genannt. Er heißt einfach Jasper Bo Michel Günther. Kassiert.
Also, liebe Günthers, Respekt, muss ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob das Respekt das Richtige ist.
Ja,
fragwürdige.
Ja, vor allem sollten wir das mal den Jasper fragen, wie er das eigentlich
ich glaub,
so findet.
Ich glaube, Michel hat ja schon immer gedroppt. Bo findet er, glaube ich, ganz nice.
Okay, aber Michel ist natürlich...
Ja, ist schwierig auch.
Alright.
Jetzt leite uns in die richtige, in die richtigen Sphären.
Wieso, wir sind doch schon mittendrin. Herzlich willkommen zur neuen Folge Abteilung Basketball. Es ist Ende November. Es ist basketballerisch so viel los, dass es mir schwerfällt, da bin ich einfach gerade mal ganz ehrlich, mich vor dem Podcast bei allen Dingen immer auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Geht dir das auch so? Also jetzt laufen gerade alle Wettbewerbe, seitdem die NBA auch noch begonnen hat. Ist schon viel, meine Herren.
Ja, das ist schon viel und trotzdem ist es oft irgendwie noch so Momentaufnahme und man denkt irgendwie so, 3 Tage später ist das irgendwie, verliert das schon wieder Aktualität. Ja. Gerade irgendwie aus dem Prism für uns Euroleague, gerade die deutschen Mannschaften haben wir uns auch immer vorgenommen, so jetzt wollen wir endlich wissen, so wie ist denn jetzt Alba oder wie ist jetzt München? Mhm. Und da kannst du sowieso irgendwie gefühlt nach jedem zweiten Spiel die Geschichte dann komplett umschreiben. In der BBL irgendwie geht auch so alles seinen Gang. Und in der NBA hast du auch irgendwie so, dass du wirklich was Fundiertes rauslässt, ist immer so bei so einem ewig langen Spielplan, so viel Bewegung. Aber ich glaube auch nicht, dass unsere ZuhörerInnen irgendwie das Bedürfnis nach Vollständigkeit haben, sondern sie wollen auch nur, wie wir, auch kleine Fetzen, genau. Fetzen bekommen. Die reichen schon.
Wir sind quasi eure Audio-Machete durch den Basketball-Dschungel. Und da bleibt links und rechts ja auch logischerweise dann sehr immer noch mal was über. Es ist heute das erste Mal seit der Basketball-Weltmeisterschaft so, dass wir zum Podcast in einem Raum sitzen.
Ja.
Den letzten Podcast haben wir am Gate in Manila aufgezeichnet und meine Stimme war komplett im Eimer und ich auch.
Ja.
Und heute sitzen wir hier gemeinsam in unseren heiligen Magenta-Hallen. Wir waren gestern zusammen schon abends auf einer Veranstaltung des glorreichen Deutschen Basketballbundes, denn da wurde das Buch zur WM quasi vorgestellt, ein Bildband wurde vorgestellt, eine Nacht in Gold ist der Titel, kann man käuflich erwerben und im Rahmen dieser Vorstellung gab es ein kleines Event, unter anderem auch mit illustren Gästen, Steffen Hamann war da, einiges aus der Basketballszene hier so aus der Ecke hatte sich da rumgetrieben. Und ich habe ein Interview da quasi für die Leute geführt mit Gordon Herbert und mit Nils Giffey. Und mir ist dabei nochmal aufgefallen, weil in der Vorbereitung darauf, als ich mit dem Zug hier runtergefahren bin, habe ich zum ersten Mal ein Spiel von der WM nochmal geguckt, das Finale. Ich hatte mir das ja eigentlich vorgenommen, schön alles in einem Rutsch Australien, Viertelfinale, Halbfinale. Jetzt zumindest im Zug das Finale nochmal gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, auch als ich die beiden dann nochmal darüber habe reden hören, was das immer noch in mir auslöst, was das auch in den Gesichtern der Leute, die zugehört haben, auslöst. Und das aber schon auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, beim Bundestrainer und auch bei Nils auch jetzt so der Moment gekommen ist, so zwei Monate später, jetzt hat es auch mal so ein bisschen sacken können. Jetzt hat man mal so ein bisschen reflektiert. So, sie haben, als wir dann darüber gesprochen haben, über verschiedenste Facetten, sie haben schon noch mal andere Gedanken zu dem Turnier rausgelassen, als man sie so unmittelbar danach von den Beteiligten gehört hat, ne?
Auf jeden Fall. Das war für mich ja gerade... Coach Herbert ist gerade super spannend zu beobachten, aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und ja, so gelöst, wie er jetzt auftritt, gefühlt auf sehr vielen Hochzeiten habe ich ihn noch nie erlebt. Das ist ja wirklich, wirkt so, als könnte er das jetzt wirklich in vollen Zügen genießen. Daher, wir haben ja mal drüber diskutiert, sollte er jetzt den Job bei Aswell annehmen oder nicht oder wie auch immer. Ohne auch jetzt da schon irgendwie so übergriffig, das ist doch jetzt besser für dich irgendwie aus meiner Perspektive, ist völliger Quatsch. Aber ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass er wirklich irgendwann froh darüber ist, jetzt nicht schon wieder in einem Euroleague-Grind zu sein, sondern einfach, ich habe den gegen München gesehen in der Halle, hat sich das Spiel angeguckt, da war er mit Vans, hätte dich sehr gefreut. Mit Vans und freshen Peaksocken, offenes Hemd drüber geschmissen.
Grüße gehen raus an die besten Schuhhersteller der Welt.
Er sah wirklich ultra entspannt aus. Dann sehen wir ihn beim Bambi, zieht er Jokes mit dem Mikrofon und kriegt das da. Einfach jetzt ist er da und hat wirklich gestern Jokes vom Stapel gelassen. Also ich glaube, da ist so viel passiert. Wir haben dieses Foto vor Augen, dass sie das jetzt so genießen können. Und die Spieler natürlich weniger, weil die jetzt schon wieder in ihren Rollen stecken und performen müssen und sich wieder zurechtfinden müssen. Aber jetzt als Trainer in der Rolle zu sein und nicht jetzt wieder irgendwie aufzustehen und man muss sich auf, keine Ahnung, auf Straßburg vorbereiten oder auf das nächste Euroleague-Spiel, sondern einfach wirklich durchzuatmen, das aufzusaugen. Und das zu verarbeiten, einfach was da geleistet wurde, ist, glaube ich, echt toll. Und gestern waren ein paar super interessante Antworten auch von ihm dabei, fand ich.
Auf die Zeit nach der WM unmittelbar angesprochen. Wir haben das Bild vor Augen, wie er sehr erschöpft war nach dem Finale. Und er hatte uns ja auch gesagt, er weiß jetzt noch gar nicht, was nach der WM eigentlich so passiert. Hat er gesagt, no basketball, no girlfriends. Yeah. Also es war wirklich sensationell. Dieses Setting war so, ich saß in der Mitte, Mikro in der Hand, das habe ich mir mit Gordy quasi geteilt. Und links saß Nils. Und natürlich kommst du dann untereinander ins Reden. Aber Gordy hat den Showman gemacht. Er hat nämlich mit dem Mikro zum Publikum gesprochen. Und das ist das Beste, was dir als Moderator passieren kann, wenn das dein Gast macht. Und das war cool zu sehen, ne? Dass er sich da auch wohlfühlt, dass er da die Stories raushaut, dass er Nils in die Pfanne haut, weil er eben mit einer Amerikanerin statt einer Kanadierin verheiratet, glaube ich, ist. Ne? Er fühlt sich wohl in seiner Haut.
Er fühlt sich wohl, berechtigterweise. Und ist ja auch, also ist ja wirklich einfach schön. Ne? Also wenn du das eben, wenn du das wirklich genießen kannst. Gestern dieser Joke mit den Girlfriends, ich weiß auch nicht, das ist ja vielleicht auch nochmal eine wertvolle Information. Also die, nicht nur die Spieler sind ja Helden, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Zuhörerin, die vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob er auf Instagram ist, ob man in seine DMs leiten kann.
Das glaube ich nicht, dass er auf Instagram ist.
Aber wer weiß, vielleicht kann man da irgendwie auch mal, können wir sonst was weiterleiten. Und zum Beispiel, er hat auch darüber gesprochen, dass über die Szene, als Franz Wagner sich verletzt hat, dass er da nicht gepennt hat, weil er sich geärgert hat, dass er dachte, okay, ich habe echt einen Fehler gemacht, 5 Minuten vor Schluss, wir sind 18 vorne, wie kann er auf dem Feld sein? sowas kriegst du ja in unmittelbarer Turniersituation niemals aus ihm raus. Von daher wäre interessant. Nils hat ein paar interessante Sachen erzählt. War ein sehr schöner Abend. Und auch nochmal freut mich für den DBB, dass die das auch jetzt, also ausschlachten ist jetzt ein böses Wort, aber so auch alles mitnehmen können, weiter mitnehmen können, weil, wie gesagt, oft kritisiert, oft zu Recht kritisiert, aber eben gerade was alle die mediale Begleitung angeht, die Doku, die sie gemacht haben, also die Arbeit, die sie reingesteckt haben, Lukas und Basti, das manchmal hast du einfach Glück und ich meine, das weißt du einfach vorher nicht und du machst so ein Fass auf und du versuchst, was umzusetzen und dann fällt dir eben so ein Weltmeistertitel in die Hände. Ja, und dann hast du auch berechtigterweise, wie gesagt, die letzte Folge von der Doku, von denen finde ich, ist ein überragendes Produkt. Ja. Wer das noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und jetzt auch ein schönes Buch bei rausgekommen, tolle Fotos bei rausgekommen. Schon schön für die, freut mich für sie.
Ein Sommer, die Doku auf YouTube zu sehen. Die Anekdote von Nils fand ich noch schön, die er hinten raus verraten hat, über die Competitiveness und das Anschieben, das Giftige, wie die jungen Leute heute sagen, von Dennis Schröder. In der Vorbereitung hat Gordon Herbert irgendwann die Spieler in Gruppen Ziele definieren lassen für diesen Sommer.
Das hat man
Sommer.
In der Doku auch gesehen. Ja. Aber man hat eben nicht genau gesehen, wer was gesagt hat. Und das genau. Hat Nils dann erzählt.
Ja, weil die meisten Gruppen, da stand dann, wir wollen wieder eine Medaille gewinnen. Mhm. Und dann gab es die Gruppe von Dennis Schröder. Mhm. Und da stand, wir wollen Gold gewinnen. Mhm. Und Nils hat auch gesagt, das ist das Mindset, mit dem der uns auch durch dieses Turnier auch manchmal so ein bisschen mit der Peitsche, du kannst nicht nachlassen, wenn der Schröder da ist. Weil der auf einer Mission ist, der Mann.
Ja. Spannend. Also, weil ich es ihm glaube, dass das wirklich sein Anspruch ist. Es gibt so eine komische, wie soll ich das sagen, Atmosphäre. Wir haben das unter Thorsten Leibenheit, haben wir das jedes Jahr gemacht. Irgendwann hat er das auch etabliert, dass du dich triffst, wenn du als Kader zusammen ein bisschen gearbeitet hast und dann setzt du dir Goals, das können Performance-Goals sein, das sind dann eben, also da geht es nicht darum, wie viel da willst du werden, sondern worüber willst du dich definieren, was sind so tagtägliche Goals im Training oder einfach Performance-Standards, solche Sachen, da hangelst du dich so ein bisschen vorbei. Und oft geht es dann irgendwann darum, okay, was willst du erreichen oder wie viel da willst du werden? So. Und dann ist es oft so, dass vielleicht der Erste sagt, wir sollen erstmal in die Playoffs und dann gucken. Und das ist dann so das, was er wirklich empfindet, weil vielleicht ist er länger in der BBL und er weiß, er kann den Kader ein bisschen einschätzen und er denkt so, ey, das ist ein realistisches Ziel, weil oft ist es ja bei Zielen auch eben so, dass sie erreichbar sein müssen. Also, und dann kommt aber der Erste, der sagt, das ist nicht, ich bin Sportler, ich glaube an mich, so, wir sollen die Meisterschaft gewinnen. So. Mhm. Danach sagt jeder, ja, wir sollen eigentlich die Meisterschaft gewinnen, weil jeder da nicht derjenige sein will, der sich, weißt du, man hat so eine Idee von einem, man kennt die ganzen Mythen von, was weiß ich, von Michael Jordan oder wer auch immer, da würde niemals jemand im Raum sitzen und sagen, wieso sollen wir nur Fünfter werden, so. Oder Heimvorteil in den Playoffs sagen. Ja. Und dann ist das irgendwie so eine, verliert das so eine Echtheit, weil jeder, ich habe das Gefühl, man sagt das dann, weil man das sagen sollte und das ist für jeder will auch ultra kompetitiv sein, ob er das ist oder nicht. Und dann hat das so ein Geschmäckle für mich. Ich fand das dann manchmal, driftete das in so eine alberne Schiene. Ja, okay, dann werden wir jetzt alle Deutscher Meister. Okay, alles klar.
Und das sagen Sie von Bremerhaven über Tübingen bis nach Weißenfels.
Genau. Ja. So. Und da ist für mich immer ein Unterschied, versuche ich oder bilde ich, so höre ich da raus, ob jemand dann wirklich aufsteht und sagt, nee, ich will wirklich Gold gewinnen, das ist mein Ziel. Mhm. Wenn wir selber gewinnen oder Bronze gewinnen, ist es nicht. Und da waren zwei Sachen von jetzt. Was ich wirklich empfunden hatte letztes Jahr in Köln nach dieser fantastischen Eurobasket war, dass die freuen sich jetzt darüber, sie haben Fantastisches geleistet, aber es wird ein paar Monate dauern und dann werden sie realisieren, dass hier viel mehr möglich gewesen wäre.
Was war das Zitat von Franz? We let it slip away?
Ja, ganz genau. Yeah. Und das hat Nils quasi bestätigt. Nils meinte, was Franz dann eben als jüngster Spieler, da muss ich auch schlucken, oder als einer der jüngsten, dass Franz einfach einer der jüngsten Spieler da ist, er steht auch an einem Blatt, einfach dieses wir waren auch stolz ein bisschen drauf, also wir haben uns irgendwie gefreut, aber eigentlich, als wir alle dann runtergekommen sind, haben wir gesehen, okay, wir waren gegen Spanien 10 vorne mit 8 Minuten zu spielen. Danach ist unsere Offense eingebrochen, wir haben nie keinen Basketball mehr gespielt, wir haben uns von einer Junk-Defense völlig verunsichern lassen und wir haben das Spiel verloren. Gegen eine Mannschaft, wo wir wahrscheinlich individuell besser sind und auch übers Turnier besseren Basketball gespielt haben. Daraus ist das, glaube ich, auch so ein bisschen entstanden, so dass sie dann eben sagen, okay, ja, die USA ist eben nicht schlagbar, letztes Jahr hätten wir Europameister werden sollen. Wenn dann dein Leader sagt und dir das so verkauft und du glaubst es ihm wirklich, nein, wir wollen nicht eine Medaille, wir wollen Gold gewinnen, dann ist das schon ein Brett. Mhm.
Also war auf jeden Fall schön, dann nochmal einzutauchen. Und ich werde definitiv in den nächsten Tagen dann auch dieses USA-Spiel, das Lettland-Spiel, darüber haben wir geredet, und das Australien-Spiel, das steht oben auf der Liste. Slowenien vielleicht nicht, aber auch die Auszeit, was hat Gordy, auch dazu hat er was Schönes gesagt. Ich habe ihn auf die Auszeit angesprochen, er hat gesagt, ja, das war auf jeden Fall die interessanteste Auszeit meiner Karriere.
Ja, einer hat ihm gesagt, er hat viel über Defining und Refining Moments gesprochen. Ja. Und der hat ja gesagt eben, dass das natürlich eine der heftigsten Auszeiten seiner Karriere war, aber hat dann eben auch, ja, konnte das jetzt kann man sowas natürlich dann auch alles dann eben entspannt einschätzen. Sie haben über die Schwierigkeiten gesprochen vor dem Lettland-Spiel, dass es genauso eben angespürt hat, du kommst irgendwie auch aus der Gruppe, du reist, du bist auf einer neuen Situation und während du reist, denkst du vielleicht auch schon drüber nach, hey, geht jetzt richtig was, wenn du deinen ersten Acht, was kann passieren, und auf einmal machst du die Augen auf und du stehst irgendwie so, es steht unentschieden und es ist zur Halbzeit gegen Lettland und die spielen gefühlt besseren Basketball und dein Leader struggelt. Und einfach, wie du dann auch mit dieser Favoritenrolle umgehst. Und das ist, wie gesagt, das ist eben interessant. Oft hast du diese Vermutung, du bist vor Ort, du spürst das, du siehst das. Aber das darf natürlich keiner sagen. So, ne? Das darf keiner sagen, ja, dass Franz nicht mehr spielen soll, 5 Minuten vor Schluss. Das darf keiner sagen, dass es mit dieser Favoritenrolle irgendwie unangenehm ist. Und dann ist so ein Abend natürlich irgendwie nochmal, gerade für uns beide, die dann irgendwie vor Ort waren und dann wirklich alles, jedes Vorbereitungsspiel gesehen, alles miterlebt haben, dann haben wir so, okay, jetzt kommt die bisschen die ungefilterte Version, so haben wir das damals gesehen, das ist dann spannend.
Ich muss mich sehr zusammenreißen, auch für die Leute, die da waren, dass ich nicht einfach doppelt so lange und alles komplett bis in alle Einzelteile, ich musste dann wirklich irgendwann sagen, okay, wir müssen jetzt bei der Vorrunde aufhören, dass wir da noch weitermachen. Und dann habe ich natürlich Gordy hinten raus auch gefragt, was wird das jetzt da mit Olympia, wenn die da mit ihrem Superteam kommen aus USA und so, und da war das Zitat, das habe ich mir aufgeschrieben. No pressure will overtake the pleasure of our journey. Also kein Druck wird das Glücksgefühl oder wie auch immer man es übersetzen möchte, überschatten, dass wir auf dieser Reise, auf diesem 3-Jahres-Plan zusammen haben. Das war, und danach habe ich dann gesagt, okay, damit ist jetzt Schluss für heute. Denn danach kann man dann auch mit nichts mehr kommen. Egal, was ich danach noch gesagt hätte. Ja. Es hätte abgestunken gegen dieses schon fast philosophische.
Ja, wirklich. Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube wirklich, dass die Olympischen Spiele eher dann wieder die Herausforderung wird, zu motivieren ist komisch, weil es eben, keine Ahnung, Lille oder Paris und die Amis sind da und die Franzosen sind da und so weiter, ist irgendwie albern, jetzt über Motivation zu sprechen, aber ich glaube, diesen Fokus, der aus der Niederlage gegen Spanien entwachsen ist, den wir gespürt haben vom ersten, wie gesagt, wir haben es 1000-mal gesagt, sie sind mit 30 vorne gegen China und sie spielen, als ging es um ihr Überleben in der Vorbereitung in Hamburg, wenn es heiß ist in der Halle. Das hast du irgendwo hergenommen und das nimmst du normalerweise nicht aus einer Goldmedaille. Es sei denn, du bist dieses, wir sind jetzt die Nummer 1 und du ziehst irgendwie Motivation raus, dass du jetzt der Top-Dog bist und so, jetzt wir kommen da jetzt hin als Weltmeister. Das kann auch dir was bringen. Aber ich glaube, es ist eher so, auf den Olympischen Spielen ist nie so richtig Druck drauf. Es ist immer eher, auch der olympische Gedanke schwingt mit. Es ist Aufsaugen, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience, es ist alles dieses bisschen mehr abseits des Sportlichen bietet es dir an. Vielleicht bist du heiß darauf, 100-Meter-Finale, war das ein Traum? Du willst was sehen, du willst irgendwie die anderen Sportler eine gute Zeit haben. Da glaube ich wirklich nicht, dass da Druck vorherrschen wird, sondern ich glaube, dass da eher genossen wird und dass sie gucken müssen, dass sie da diesen, nicht motiviert sind, aber diesen absoluten Ultrafokus, dass sie da wieder reinkommen.
Da würde extrem helfen, wenn die Zampanos, die Mannschaft auf den Schultern haben, wenn die gut durch ihre Saisons kommen. Wir wollen heute mal ein bisschen German Watch NBA machen. Also was machen denn unsere Jungs da drüben eigentlich so? Und fangen natürlich mal mit Dennis Schröder an, bei dem ich schon bemerkenswert fand. Also wenn ich jetzt die Zahlen hier nochmal so vorlese, 31,5 Minuten bei den Raptors, 15,5 Punkte, fast 7,5 Assists, hatte zu Beginn ein paar Spiele zweistellige Assist-Zahlen, 35% Dreierquote, 50% effektive Feldwurfquote. Also seine beste Scoring-Saison auch jetzt wirklich seit einigen Jahren. Was mir aber dann wirklich aufgefallen ist, als ich nochmal reingeguckt habe, die ersten Spiele gleich zu Saisonbeginn, da stand er mehrfach über 35 Minuten auf dem Parkett und ich dachte mir so, nach dem Sommer, jetzt hat sich ein bisschen reguliert zuletzt, aber das ist schon, also das muss doch für den, wir wissen, das ist dieser Competitor, das ist der Typ, der sich und sein Team pusht, das ist der Typ, der sagt, ich gehöre hierhin, ich will auch in der NBA, aber der hat auch Rücken gehabt während der WM und dies und jenes und der spielt einfach weiter, ja. Und halt auch viel.
Ja, also natürlich, ich meine, am Ende des Tages endet die reguläre Saison im April. Das heißt, sie sind jetzt, glaube ich, aktuell Elfter. Sie werden das ganze Jahr kämpfen müssen um die Playoffs. Wobei ich eigentlich glaube, wenn ich sie mir so angucke, dass ich würde ich schon damit rechnen, dass sie in die Play-Ins kommen. Also das wahrscheinlich zwischen 7 und 10 hätte ich jetzt, ist realistisch für sie, oder vielleicht zumindest 9., 10. Platz.
Sind sie auch dran, ne? Also sind ja. Die jetzt gerade so der Bilanz unterwegs, so von Atlanta, von Brooklyn.
Ganz genau,
so,
ja. Es sind natürlich ultra viele Trade-Gerüchte über ein paar von ihren wichtigen Spielen. Natürlich Siakam als Nummer 1, aber auch noch zwei andere interessante Pieces. Von daher muss man gucken, was da passiert, für den mannschaftlichen Erfolg. Aber wie gesagt, das Beeindruckendste ist jetzt wirklich, dass diese Sample-Size von dem, wie Dennis mittlerweile den Ball wirft, größer und größer wird. Und ja, der ist jetzt wieder an so einem Punkt, für mich so ein bisschen wie Daniel, obwohl er wenig die Chance kriegt, das zu zeigen. Und hat er jetzt gestern Abend die beeindruckend gemacht. Aber dieses, dass ich wirklich glaube, dass bei ihm zwischen dem, was physisch, auch wenn er da vielleicht von seinem Ultraspeed 2-3% verloren hat, aber von seinem Spiel, von dem, wo er mental ist, dass es einfach so ein perfekter Sturm ist, wirklich für ihn. Ich glaube, er ist so gut wie noch nie. Ich glaube nicht, dass das sogar ein Hot-Take ist. Ich glaube, dass es ziemlich deutlich so ist. Ja. Und das ist beeindruckend, wie er mit seinem Körper umgeht, wie er mit seinem Wurf, wie er besser wird. Das ist heftig. Er hat kaum oft einfach ultra-effiziente Würfe, weil er eben den Catch-and-Shoot-Dreier auch wirklich so hochprozentig trifft und weil er kaum Turnover hat. Das ist, ja, wir haben ja so geguckt vor der Saison, er hat von All-Star-Team gesprochen, da dachte, war ich mir nicht sicher, dass es realistisch ist, aber er ist zumindest in einem Dunstkreis, also für mich gehört er, sollte die Mannschaft Spiele gewinnen und sollten die vielleicht wirklich tatsächlich in die Playoffs kommen, dann ist er für mich zumindest muss er in der Unterhaltung um All-Star-Spot sein. Ne?
Er spielt auch immer besser, also ich kriege immer mehr mit, wie er auch da so mit den Medien spielt, wie er auch dann mal, wenn der Coach ein Interview gibt und er steht direkt dahinter, dann wird mal gehustet, weil sein Name noch nicht gefallen ist, wenn es um die guten Spieler geht und so. Übrigens in der Starting Five dort mit Jakob Pirtl, also mit dem österreichischen Center. Und wenn du Daniel gerade schon angesprochen hast, also Daniel Theiss, letzte Woche haben wir kurz, also du bist der Nostradamus dieses Podcasts, du hast ihn zu den Clippers, du hast diesen Trade, wenn man so wollen, du bist in die Werkstatt gegangen, hast hier geschraubt, hast da geschraubt und irgendwann kam der Trade aus der Garage gefahren. Ja. Daniel Theiss mittlerweile bei den, oder ist ja gar kein Trade, ne? Also wurde ja der Vertrag wurde aufgelöst bei Indiana, da kam er nicht wirklich zum Einsatz und jetzt ist er in dieser harten Paul George Kawhi Leonard Truppe und du hast es gesagt, heute Nacht waren es 19 Punkte in 21 Minuten, sie sind 2-0 mit ihm. Teilt sich heute Nacht zumindest fast komplett genau die Minuten mit Zubats auf. Ja. War natürlich dann ein deutliches Spiel. Sie haben gegen San Antonio gewonnen. Irgendwann war es dann deutlich. Aber ey, es ist doch. Und was ich da interessant fand, da habe ich nochmal so ein bisschen gesucht. Was hat denn Ty Lue eigentlich so rund um diesen Wechsel gesagt? Und eine Sache, die vielleicht Daniel zum Vorteil gereichen könnte, ist, dass Tyronn Lue einfach im Coaching-Staff von Team USA war und halt auch am eigenen Leibe erfahren hat und vor Ort auch gesehen hat und auch in der Vorbereitung auf dieses Halbfinale natürlich auch herausgearbeitet haben wird mit den anderen Assistant Coaches von Steve Kerr, was der da gerade macht mit Deutschland auf Fieber-Level, oder?
Also da ist nochmal, für mich, okay, bei Daniel, wir haben darüber geschwärmt, wie er aussieht, wie er sich bewegt von der ersten Sekunde, das ist dir ins Auge gesprungen nach diesem Jahr quasi ohne Spiel und der Möglichkeit, wirklich von Grund auf seinen Körper zu erneuern oder wieder dorthin zu bringen, wo er vorher war. Und da ist es für mich trotzdem so skilled, wie er gespielt hat, diesen Sommer habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Für mich ist auch das USA-Spiel, Push-Floater über Jaren Jackson Jr., wie sicher jedes Deutschlandspiel geht los mit einem Pocket-Roll und er schießt von der Freiwurflinie, schießt ihn mit der absoluten Sicherheit, weißt du einfach, das Ding geht rein. Ja, der NBA-Dreier ist ein bisschen weiter. Klar, der hat da nochmal Spiele, wo er nicht trifft. Aber für mich ist es wirklich eine unglaubliche Kombination. Dann ist, wir reden oft über Rolle. Wir reden, Zubats kannst du in so ein Fieberturnier stecken und er sieht auf. Und für mich würde Daniel zwei Klassen besser aussehen als Zubats. Für mich keine Frage. Und jetzt ist die Frage, ja, reicht das trotzdem? Kann er das so konservieren? Kann er so eingesetzt werden? Clippers für mich ist er, also vielleicht auch wieder nicht über die gesamte Saison, aber der wird für mich ist er besser als Zubats so. Ich kenne mich auch zu wenig mit dem NBA-Spiel aus. Es gibt sicherlich Sachen, wo Zubats einfach in seiner Rolle das besser macht, aber für mich ist er der bessere Spieler.
Mhm. Mason Plumlee ist da verletzt und deswegen ging diese Tür eben auf und zack.
Ja, aber du kannst auch wieder, das ist halt so verrückt, wenn du kannst Plumlee in das deutsche Team setzen und dann gewinnst du damit, bist du halt nicht Weltmeister. Dani ist einfach, für mich ist er einfach besser als sie. Und das ist Fieber. Jetzt muss man gucken, wo halt die anderen beiden Spieler auf dem Papier ihre Vorteile in der NBA haben. Aber weiß ich nicht, für mich, weiß ich nicht, ob das für mich ausreicht. Ich war wirklich tief beeindruckt von dem, was Daniel gespielt hat dieses Jahr.
Tyronn Lue hat auch darüber gesprochen, es gab ja über dieses Two-Man-Game mit Dennis, was man ja vielleicht auch mit einem Harden reproduzieren kann hier und da. Und interessant, weil wir mal ganz kurz die Klammer gemacht, wir haben ja über die Clippers gesprochen, was machen die jetzt eigentlich da mit ihren Jungs? Russell Westbrook ist jetzt der hingegangen ist, wohl, so ist es zumindest überliefert, und sagt, okay, dann komme ich von der Bank, damit hier ist dann doch für vier Spieler ein bisschen wenig Ball.
Ja, das ist bitter einfach. Ich habe das Gefühl, er irgendwie immer passt, er ist derjenige, für den es dann halt nicht passt. Ja, der hat sich da toll rehabilitiert nach dieser ultra schwierigen Situation bei den Lakers, wo irgendwie gefühlt alle vorher gesehen haben, so was, wie soll das funktionieren? Ja. Du brauchst Shooting um LeBron James rum. Gerade wenn AD so ein bisschen mit seinem Wurf von draußen struggelt, dann kann, und du brauchst halt keinen balldominanten, ineffizienten Chucker. Dann war die Hoffnung, okay, vielleicht noch so ein bisschen die Geschichte erzählen in der regulären Saison, wenn LeBron nicht spielt, dann kann er eben Pace geben und dann kann er sein Ding machen mit der zweiten Unit und so weiter, und das wird einfach reguläre Saison-Siege einfahren und das wird ein bisschen Meilen von LeBron runternehmen. Aber jetzt gefühlt, dann geht er halt, kommt er bei den Clippers an und alle schon, oh, wie soll das funktionieren? Und dann hat er aber eben da einfach sein Ding gemacht. Russell Westbrook-Dinge, wieder neues Confidence, den Ball besser geworfen, und dann ist er auch wieder dieser übers Feld fliegende Verrückte, der auch wirklich einen positiven Impact auf das Spiel hat. Und jetzt für mich, dass die Clippers funktionieren sollen, ist halt einfach, da musst du wieder Westbrook aus der Equation streichen, weil das passte einfach nicht mit James Harden und mit den anderen beiden, mit Paul George und Kawhi Leonard, einfach nicht zusammen. Mhm. Und das ist halt einfach verrückt. So, das ist ein Job, wo du kannst deinen Job machen und dann kommt dabei irgendwie jemand anders. Und obwohl du nicht schlechter oder besser spielst oder was auch immer, dann ist jetzt einfach, ja, jetzt bist du wahrscheinlich derjenige, der die vierte Geige ist und quasi dann aber auch nicht mehr groß eine Rolle spielen kannst. So. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt wirklich und wie er damit umgeht, weil es ist ja wirklich jetzt wieder gefühlt der nächste Nackenschlag. Der junge Mann, ich war nie so ein riesiger Fan.
Ja, ich auch nicht. Habe mich immer auch immer gefremdet mit ihm.
Ja, aber erstmal hinter den Kulissen von Spielern, ich habe auch mit ein, zwei Jungs zusammengespielt, die mit ihm zusammengespielt haben, die haben gesagt, also selten hast du jemanden schwärmen hören wie über den als Team.
Ja?
Überragend. Okay. Also überragender Mensch. Gerade um sich, wie er sich um die Rookies kümmert, wie er mit denen umgeht. Überragend. Und das jetzt so wegzustecken, ja, es gab ja diese ganzen Westbrick und du wirst dann schnell ein Meme und in der Schule lachen sie die Kinder aus, wie schlecht sein Vater ist und so weiter. Das sind ja schon Sachen, wo ich dachte, dann wird es wirklich böse. Und klar, es gibt dann immer diese, oh, wie schlimm kann das sein, wenn du 40 Millionen Dollar verdienst? Oder wirf doch einfach weniger und spiel auf Weak Side Help, Defense und so. Alles fair. Aber trotzdem, da ist, glaube ich, schon, das ist einfach, so funktioniert die menschliche Psyche einfach nicht. Da ist, glaube ich, wirklich schon viel auf ihn eingeprasselt. Und ich bin gespannt, wie er, sollte er jetzt wieder der Fall Guy sein, wie es da für ihn weitergeht. Ja, echt eine spannende Mixtur, in die Daniel da rein ist. Da muss man eigentlich sich mal irgendwann mit ihm unterhalten, wenn dieses Experiment vorbei ist.
Das sollte sich doch arrangieren lassen unter Umständen eventuell. Dann gucken wir nochmal in den Osten, denn da sehen wir auf Platz 5 aktuell die Orlando Magic stehen. 8-5 ist aktuell die Bilanz der Wagner Brothers. Franz mit 18,5 Punkten im Schnitt. Dreier fällt noch nicht so, hat fast gleich viele Minuten wie vergangene Saison. Etwas mehr Abschlüsse, die er ein bisschen schlechter trifft. Mhm. Aber halt auch nur ein bisschen. Mhm. So, und auf der anderen Seite hast du vorhin ja gesagt, ab und zu nochmal Augen reiben, achso, der war Jüngster, ja, in diesem DBB-Kader. Und demzufolge, also die haben jetzt dreimal in Folge gewonnen, wie gesagt, sind auf Platz 5 im Osten. Und die Sample Size ist auch noch sehr klein. Ne? Und er hat ja so eine Konstanz schon in seinen Leistungen gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, manchmal sieht sein Jumper, wiegt er mir, ist er so ein bisschen flach. Das fand ich im Sommer auch schon.
Aber wirklich flach im Sinne von flach
von der Kurve. Ja, okay. Ja, einfach so, manchmal dachte ich, ab und zu wirft er mal so einen etwas flacheren als sonst.
Spannend, da muss ich mal drauf achten, okay.
Ja, aber der wird einfach seine Würfe treffen, das wird sich regulieren. Das ist ja auch von der Sample Size noch nicht groß genug. So, das ist alles egal. Er hat ein paar mehr Assists, glaube ich, das ist so ein ganz gutes Zeichen. Und ja, Orlando Magic ist eine wahrscheinlich der drei positivsten Stories der Liga für mich. Was Moritz macht, was Franz macht, also was Moritz ist, ist wirklich verrückt.
Er ist noch mal effizienter als die vergangene Saison.
Er kriegt auch einfach nicht mehr Minuten. Nee. Das ist nicht vergönnt. Er spielt einfach die gleiche. Okay, Moritz, du willst besser spielen, mach einfach noch mehr in der gleichen. Du bleibst bei 19 Minuten. Er schießt halt jetzt den Dreier so gut wie noch nie in seiner Karriere und für den Roll eigentlich einen klassischen Rolling Big, der seine Stärken hat, so wenn er in der Bewegung seinen den Ball kriegt im Pocket Pass und dann da noch zwei lange Schritte und so weiter macht oder ein hartes Dribbling und in Kontakt kommt und wenn er jetzt den Dreier halt mit 37% schießt, was vielleicht, wer weiß, ob das so bleibt, aber schon heute ist es wirklich heftig und Orlando Magic waren zumindest, glaube ich, bis vor dem letzten Spieltag die beste Defensivmannschaft der Liga. Mhm. Mit jungen Banausen. Und
eigentlich sollten die auch im Plan der Magic selber noch gar nicht so weit sein. Ne?
Ja, genau. Das wirkt jetzt einfach so ein bisschen vorgezogen. Aber gut, das ist beeindruckend. Sie sind halt wirklich auf Playoff-Kurs. Ich meine, ich wünsche es ja uns allen Basketball-Fans. Ich wünsche es auch unseren Freunden von hier, wo ProSieben Max, wo das schöne NBA-Format läuft. Es wäre einfach ultra geil, wenn wir mit Dennis in den Playoffs, mit den Wagners in den Playoffs, mit Daniel in den Playoffs starten würden, mit Maxi in den Playoffs. Mhm. In so einer ersten Runde, dass man gar nicht mehr weiß, wo man überall hingucken soll, das wäre schon ziemlich cool.
Die sind tatsächlich, also jetzt Platz 2 Defensiv-Rating in der kompletten NBA. Ja. Auf 100 Possessions nicht mal 107 Punkte, die sie zulassen. Ja,
und das ist eben auch wirklich einfach... Franz und Mo sind halt schon wirklich... Also Franz ist defensiv eine absolute Granate. Mhm.
Hast du ja häufiger immer mal vorsichtig darauf hingewiesen, dass viel über seine Offense gesprochen wird, aber dass da auch noch ein anderes Spektrum des Spiels
bei ihm existiert. Also ein Defensiv-Rebound-Verhalten sowieso in Europa sieht es noch heftiger aus, weil er oft echt noch runterkommt, die Meter macht vom Flügel irgendwo, sich ein paar Meter runter bewegt. Gerade auch bei der Eurobasket erinnert man sich daran, wenn wir gegen die Brocken, die Valanciunas und so gespielt haben, dass er eben dann, wenn Center in 1-gegen-1-Situation, dass er noch dazu kommt und dann eben nochmal den Ball raustippt und den kontrolliert und so, wie er switchen kann. Das ist, wie gesagt, das ist einfach, manchmal muss man das einfach genießen, wenn es in Deutschland generell basketballtechnisch einfach läuft. So.
die einzige kleine Fußnote, du hast Maxi gerade schon erwähnt, das ist so der einzige bislang in der NBA, der hat nur 5 von den 14 Spielen gemacht, jetzt zuletzt mit 10 Verletzungen raus. Also das müssen wir einfach abwarten. Hoffentlich wird er einfach gesund. So,
ja. Und dann oder zumindest, dass man sagt, hoffentlich ist er in den Playoffs gesund.
Ja.
Also, oder dann vielleicht kriegt er 10, 20 Spiele zur Vorbereitung. Irgendwann, also ob man noch davon ausgeht, dass er die ganze Saison gesund bleibt, ist vielleicht auch also erstmal A nicht realistisch, B muss es vielleicht auch einfach nicht sein, aber einfach, man hofft ihm ja auch. Ich meine, das war jetzt auch sicherlich keine einfache Situation letztes Jahr mit ihm generell. Er hat mit seinem Körper zu kämpfen, dann noch diese, wie gesagt, diese bizarre Geschichte im Sommer, die dann auch noch so ausläuft, dass er jetzt wirklich, also es gab ja nach der Eurobasket, haben wir uns ja irgendwie da herbeigesehnt und jetzt denkt man, und jetzt käme noch Maxi dazu, das ist ja jetzt auch passé, das ist ja kein Gedanke mehr. Ja. Auch so eine, es ist ja auch dann so, wie der Erfolg der Mannschaft verändert ja dann auch nochmal rückwirkend, wie man die Situation so wahrgenommen hat. Ich kann mich erinnern, dass es am Anfang eher, was ist auch blöd, irgendwie Team Schröder oder Team Kleber, aber es war am Anfang eher noch Team Kleber, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe. Die glaube ich, die kannst du mittlerweile auch an einer Hand abzählen, einfach, obwohl sich ja die Fakten oder wie was passiert ist vor Ort irgendwie jetzt nicht groß geändert haben, sondern einfach, Ich hoffe, dass er in Tritt kommt zur richtigen Zeit, dass er sich im Februar, März gesund bleibt und dann einfach mal geile Playoffs spielen kann und, dass es für ihn da in der NBA eine coole Saison wird.
Ich habe gerade mal gegoogelt, parallel Hartenstein Germany World Cup, ob es da irgendwelche Aussagen gibt oder sowas. Es sind aber keine überliefert, weil das ja offenbar auch gar keine Rolle für beide Seiten wohl spielt. Ich meine, wir sind natürlich auf groß, sind wir ja gut gepampert, sind wir mal ganz ehrlich.
Ich meine, du sagst German Watch NBA, wir können fast auch einfach German Watch generell. Also das ist ja, wenn ich den Kader so angucke, es bleiben die gleichen zwei Namen. Es ist entweder ein Olindi oder ein Da Silva, die vielleicht eine Möglichkeit haben. Und das ist schon interessant. Du kannst eigentlich kaum, ich weiß es nicht, es gibt auch eigentlich keine vakante Position. Auf den Großen nicht. Ich meine, das letzte Spiel, was wir gesehen haben, ist gegen Serbien. Der Joe Vogtmann war, wie gesagt, einer der besten Spieler, hat das Spiel einfach eiskalt mitgewonnen. Er spielt jetzt wieder eine gute Euroleague-Saison.
Das und übrigens auch, als ich jetzt dieses Finale nochmal gesehen habe, ne? Also wir haben es ja in der Halle schon, haben wir es ja auch so erlebt, aber es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn du dir einfach nochmal die Fernsehübertragung anguckst und manche Pässe auch nochmal von der Vogelperspektive siehst.
Ja, die Pässe, aber für mich auch die defensiven Sequenzen gegen Milutinov, einfach wie er mit Barty, einfach mit deiner Maschinenbrust einfach ihn da allein im 1 gegen 1 kontrolliert hat, dass keiner mehr geholfen hat. So, ne?
Die Maschinenbrust.
Ja, so, ich weiß auch nicht, wo die, so, das war dann wirklich die Urkraft. Also das ist schon auch keine einfache Situation für die beiden, weil es wird eben nicht reichen, 5% besser zu sein oder 10%. Es kann vielleicht nicht reichen.
Also für die, die reinkämen.
Genau, die reinkommen wollen, die Ambition haben, Teil davon zu sein, die von der Altersstruktur auch jetzt so langsam natürlich dann auch für sich Ansprüche haben. Wie verrückt ist es, dass du eigentlich ein Oscar da Silva setzt sich durch beim FC Barcelona, die quasi die zweitbeste Mannschaft in der Euroleague sind. Und startet und schießt jetzt 40% Dreier, wie wir uns das von ihm wünschen. Und eigentlich, schon heute denkst du, das wird nicht reichen für den Kader.
Das ist wild. Ja.
Das ist wirklich
verrückt. Aber es sagt eine Menge aus. Weil wir Hartenstein gerade erwähnt haben, ich hatte den Fakt habe ich noch so im Hinterkopf gehabt, das war einer von 10 Spielern in der vergangenen Saison, der jedes NBA-Spiel gemacht hat.
Das wusste ich nicht.
82 Spiele hat er gemacht, als eben dieser Backup-Center, der auch in dieser Saison ist, von Mitchell Robinson. Heute Nacht, ich habe nur einen Clip gesehen, hat Carl Anthony Towns mal kurz ein bisschen Bullyball mit ihm gespielt. Da hat er ihn wirklich einfach panzermäßig zum Korb geschoben. Der ist halt auch, wenn du ehrlich bist, ein Muster an Beständigkeit bei diesen Knicks. So.
Ja, vor allem, das passt ja. Es gibt nichts mehr, glaube ich, was Tipps schätzt, ist, wenn du einfach immer da bist und von mir aus auch so viele Minuten, dass es da nichts gibt. Das, wie heißt der alte Räudige? Your best ability is availability.
Der ist wirklich räudig.
Aber er zieht es durch einfach. Er zieht es einfach durch. Er ist einfach präsent. 82 Spiele. Würde ich mir wundern. 10 hast du gesagt, haben das gemacht letztes Jahr?
Ja. Wer die anderen sind?
Nee, aber einfach so wie generell. Dass 10 Leute das durchziehen. Schön, 82
Spiele. Einfach 82 Spiele, die einfach nicht eins dieser viel zu vielen Hauptrundenspiele verpassen. Das ist schon sportlich. Und da wären auch ein paar dabei gewesen sein, die kamen dann halt nicht von der Bank und haben noch ein paar mehr Minuten gespielt als er, aber so what. Das war, wie gesagt, mal unser Blick, was machen eigentlich die Deutschen so anlehnend daran, dass wir eben gestern auch noch mal so ein bisschen in WM-Erinnerungen schwelgen durften. Was machen die eigentlich so in der NBA? Euer Fahrplan bei Magenta Sport für diese Woche sieht wieder sehr viel Euroleague vor. Es gibt die Konferenz mit Körny und Alex Vogel diese Woche, Donnerstag ab 19.30 Uhr. Beide deutsche Teams sind dabei, die Bayern bei Aswell, Alba Berlin bei Real Madrid, dazu unter anderem auch noch Maccabi Tel Aviv gegen Barcelona. Dann haben wir auch noch schöne Spiele am Freitag. Bevor wir bei den Bayern und Alba nochmal kurz drauf gucken, weil du sie auch, die Bayern, letzte Woche gegen Partizan im BMW-Park gesehen hast. Kurzes Roundup Euroleague. Der Ivanovic-Effekt bei Baskonia hält an. Das ist so absurd, wenn du da einfach reinguckst und siehst, seitdem der gekommen ist, 5 aus 7 Pflichtspielen gewonnen, die letzten 3 Spiele gewonnen. Cima Moneke war vorher schon gut und war vorher schon wahrscheinlich der Most Improved Player zusammen mit Tonike Schengelia. Aber wie kann es sein? Erklär mir das. Wir haben darüber geredet, das ist jetzt das 4. Mal. Immer wieder jagen sie ihn irgendwann vom Hof. Dann geht er zu Red Star und es funktioniert zu Beginn. Er geht zu. Haben die einfach Angst? Haben die einfach, der kommt an und die haben einfach Schiss und deswegen funktioniert es zu Beginn. Was ist es, dass der es hinkriegt, dass seine Mannschaften dann, sobald der da ist, erstmal laufen?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern, dass Svetislav Pesic hat ja, glaube ich, die gleiche Qualität. Also ich glaube, dass du brauchst einen schnellen Turnaround, ruf bitte wen, du kannst, eine Person anrufen, du musst schnell 3 Spiele gewinnen. So, für mich ist das Sveti genauso wie Dusko Ivanovic. Ich weiß, dass wir bei Svetislav Pesic, habe ich das schon erzählt, dass er, wenn ich das schon mal erzählt habe, doch, ich glaube, ich habe es bei der WM erzählt, dass wir mit Ulm einmal nur zwei Auswärtsspiele gewonnen haben?
Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Aber gut, es kann auch sein, dass du es abseits des Mikros mir einfach mal so erzählt hast.
Egal, wie gesagt, wir haben mit Ulm eine schwierige Saison, wir sind, glaube ich, 4. oder 5. Letzter geworden und Svetislav Pesic war der Agent von Robin und deswegen war er öfter da und hat keinen Trainerjob gehabt und hat mit Robin im Workouts gemacht, als Robin noch quasi auf die NBA mehr oder weniger vorbereitet wurde mit 20. Und dann war Mike Taylor Coach und irgendwann saß Sveti so da und hat sich das angeguckt und ist einfach runtergekommen und hat einfach mal gesagt so, nee, wir machen das so und so, wir verteidigen so. Und das sind dann halt so Spieler wie Rocky Trice, irgendwelche Jungs, er kennt die ja auch nicht und da hat ihm einfach gesagt, hey, you are fast, blablabla, play like this. Und so, hat einfach taktische Sachen umgeschmissen und Wir haben, also der war 2 Wochen da. Er hat einfach quasi die Trainings gemacht und wirklich Hut ab vor Mike. Einfach so, das, er hat wirklich großen Respekt vor Svetislav gehabt, vor der Situation, hat es da angenommen, hat sich nicht irgendwie in die Hose gemacht, dachte, das läuft aber so, sondern hat das benutzt. Wir haben 3 Spiele in Folge gewonnen. Ich meine sogar, wir hätten gegen Berlin zu Hause gewonnen. Und wir haben 2 Auswärtsspiele gewonnen. Wir haben das ganze Jahr 2 Auswärtsspiele gewonnen. Also wie ich weiß, wir haben einmal in Tübingen gewonnen, da sind wir mit PKWs hingefahren und wir haben einmal in Bremerhaven gewonnen, da sind wir hingeflogen. Wir sind 15 Mal in unseren Teambus gestiegen und haben 15 Mal verloren. Aber es war einfach, Svetislav war einfach da, hat ein bisschen was gemacht und wir haben einfach gewonnen. So, dann war er nicht mehr da und dann haben wir wieder verloren. Also so, das gibt es schon. Und bei Chima Moneke freut es mich wirklich. Ich war letztes Jahr bei Jerome Blossom Game in Monaco. Zufälligerweise beim Race Weekend habe ich ihn, vom Lions Weekend habe ich ihn besucht und da war er dabei. Habe ich mich mit ihm unterhalten. Ein Ultra, wirklich, also die beste Energie, die man sich vorstellen kann. Er hat mir, saß da, hat erzählt, so, ey, ja, ich so, keine Ahnung, alle spielen so gut um mich herum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte ja auch besser spielen und so weiter. Da habe ich gelesen, dass er wechselt. Und ich hätte gedacht tatsächlich, dass er eine gute Saison spielt, aber das, was er jetzt macht, ist einfach, ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen Ausbruch gesehen habe. Ich habe gestern gerade wieder ein Rating gesehen von den Besten nach irgendeinem statistischen Mittelwert. Ich glaube, der zweitbeste oder drittbeste EuroLeague-Spieler gerade aktuell. Mhm. Aber was so ein Trainer macht, es ist einfach, also neuer Trainer hat erst einen Fact. Das ist die alte neuer Trainer-Theorie. Am Anfang, die ersten 2, 3 Spiele, darfst du gar nicht bewerten. Da kannst du einen Affen mit einem Hut und einer Trillerpfeife hinstellen, es ist einfach egal. Weil alle Spieler, es geht gefühlt neu los. So, du hast ja, wenn es nicht läuft, dann sitzen alle Spieler in der Kabine und sagen, ich spiele zu wenig, die Plays, die wir spielen, sind dumm. Was der Trainer sagt, macht keinen Sinn. So. Und dann, wenn einer neuer kommt, dann denkst du einfach, vielleicht hat er ja was drauf. Vielleicht ich biete mich jetzt nochmal im Training neu an. Es ist einfach neue Karten, so ein neues Glück. Und dann gibt es einfach diesen Effekt, so, das Alte ist vergessen, du wirfst so ein bisschen den Ballast ab, eine gute Ansprache und du glaubst erstmal dran, dass es besser wird. Eigentlich kannst du einen neuen Trainer immer erst bewerten nach, keine Ahnung, nach 6, 7 Spielen, weil du hast ja eh keine Chance. Was sollst du jetzt, ob das taktisch besser ist? Es geht nie um Taktik, es geht einfach um Spirit, um wie du dich fühlst, um Energie, um so, und um wie hart du spielst und so. Und das kannst du schon, das kannst du theoretisch in einer Stunde, das kannst du theoretisch mit einer Halbzeitansprache oder mit einer Spielansprache verändern. Dass er das so konstant und in dem Maße jetzt, also, dass du einen Effekt siehst, ja, aber dass du einfach die Mannschaft war tot im Wasser, dass sie jetzt 4 Spiele hintereinander gewinnen, ist auch für mich schon, also in dem Maße nicht zu erklären.
Duschko Ivanovic. Noch zum Roundup. Panathinaikos kommt ins Rollen. 6 Pflichtspielsiege jetzt in Folge. Wir haben sie in Berlin gesehen, 3-mal in der Euroleague gewonnen. Ja. Und Olympiakos kommt auch so langsam in Fahrt. Da ist Luke Sigma jetzt zurück. Der hat jetzt am Wochenende in der Liga das erste Mal über 20 gesehen. Auch die haben jetzt ein paar Pflichtspielsiege in Folge eingefahren. Aber der grüne Drache hält mal so ein Flügel, kommt jetzt so langsam aus der Höhle raus.
Ja, ist für mich einfach Mitoglu, Punkt. Das spielt auch also vom anderen Planeten. Und bei Olympiakos brauchen sie immer noch Guardplay. Batsoukas ist so ein guter Coach, die haben genug. Aber da, bevor ich nicht McKissick sehe und gucke, wie er spielt, oder bevor sie da nicht richtig nachverpflichten, ist es für mich immer noch zu viel Walk-up, auch wenn sie jetzt wieder Spiele mehr gewinnen und auch ein Sigma so ein bisschen was übernehmen kann. Aber das, da habe ich immer da bestehen meine Fragezeichen.
Aber da ist was im Busch. Er hat jetzt schon so angedeutet. Also es wird passieren, muss auch passieren. Und dann sind wir beim FC Bayern. Die Woche des FC Bayern wurde begonnen mit Per Günther in der Halle mit einem Sieg gegen Partizan. Mhm. Dann gab es, wie schon vergangene Saison, in Kaunas eine Niederlage mit dem letzten Wurf. Keenan Evans in diesem Fall. Mhm. Und jetzt gab es am Wochenende einen Sieg gegen Ludwigsburg, da habe ich nur Ausschnitte von gesehen, der relativ souverän aussah, auch wenn das war nicht leichtes Spiel zu gewinnen, was ich so gesehen habe. Was waren deine Eindrücke? Weil wir hatten ja nun letzte Woche gesprochen, vielleicht sind wir schlauer. Wir sind nicht schlauer nach der letzten Bayern-Woche.
Nein, null. Wir dachten, kommt die große Offenbarung, wir legen uns richtig Bayern hin und jetzt wissen wir, wo sie stehen. Nichts davon. Wirklich ein toller Sieg gegen Partizan.
Im BMW-Park Belgrad.
Im BMW-Park Belgrad. aber einfach, ja, du hast es gesehen, Edwards gutes Spiel gemacht, Bolmaro sich mega erholt von diesen 3 frühen Turnovern, trotzdem dann auch wirklich leidenschaftlich, Nick Wallerbepp ein paar Dinger reingeschmissen, die Mannschaft 3er getroffen, 9 von 15 gestartet. Einfach auch phasenweise einfach gescored und dann auch hinten raus, als Partizan also sich ja, angeschickt hat, dann eben wirklich nochmal ihren Run zu machen und dachte, okay, jetzt entgleitet ihnen wieder das Spiel, Wege gefunden, zusammengefunden, wichtige, Nils zwei wichtige Freiwürfe und dann das Spiel nach Hause gebracht. Du hast Speed von Francisco und Bolmaro, einfach Spiel phasenweise breiter gemacht und ja, guter Rhythmus gehabt. Ja. Die Leute haben sich sicherer gefühlt in ihren Rollen, so wirkte es. Nächstes Spiel, spielst gegen Žalgiris. In Žalgiris, schwierige Aufgabe natürlich. Nächstes Spiel, zweites Doppelspieltagwoche und so weiter. Das Spiel geht wieder los. Du findest, so steht sogar, glaube ich, 7-2. Bolmaro verliert dreimal den Ball. Und auf einmal bist du wieder 10 hinten. Im zweiten Viertel bist du wieder 10 hinten. Und ja, ich habe mir das Spiel, ich wusste, wie das Spiel ausgeht. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, sondern ich habe es nachher hinterher geguckt. Ich wusste, es geht, was ich irgendwie 74-73. Ja. Und ich bis das Anfang vierte Viertel, ein paar Sekunden gespielt im vierten Viertel und es steht, glaube ich, 67 zu 70, noch 7,5 Minuten zu spielen. Ich denke mir, München hält die jetzt zu Hause bei, ich wusste, dass der letzte Punkt also quasi im letzten Angriff war. Also die halten jetzt bei 2 Punkten in 7 Minuten im Schlussviertel oder 7:20 im Schlussviertel, halten die Hausherren bei 2 Punkten. Mit leidenschaftlicher Defense, mit allem drum und dran. Und du gewinnst das Spiel halt einfach trotzdem nicht, weil du selber einfach nicht scorst. Das ist einfach, und dann wieder Edwards 2 von 11, keine Ahnung, so wieder zu viele einfache Turnover, wieder manchmal einfach so ein bisschen Rhythmus verloren. Es sind dann immer einfach Turnover, die wehtun, weil sie nicht, es ist nicht ein harter Drive und dann irgendwie keine Anspielstation gefunden, sondern es ist dann oft irgendwie, und wir laufen Floppy-Set und eigentlich soll der Ball nur auf den Flügel gehen, um in Play reinzukommen und da gibt es ein Missverständnis und der Ball geht verloren. Oder im Fastbreak ein bisschen zu wild gedribbelt von Bolmaro oder wie auch immer. Der dann auch wieder ein super geiles Spiel gemacht hat über Phasen. Aber es ist dann einfach in der Masse, sind es zu viele einfache Turnover. Und wie gesagt, wenn du auch Žalgiris wieder bei 74 hältst zu Hause und du gewinnst diese Dinger nicht, du machst so viel richtig, du reboundest unfassbar. Diese Mannschaften haben 3, 4, 5 Offensiv-Rebounds pro Spiel gegen die Münchner. Aber ja, und das ist was, wie sagst du einer Mannschaft, hört auf mit dummen Turnovern? Das ist so eine Ansage, die ist kaum umzusetzen. Also du kannst manche Sachen natürlich beeinflussen und sagen, in der Situation brauchen wir einen besseren Passwinkel oder da musst du das Pick and Roll besser vorbereiten oder da. Aber du merkst auch, dass die Mannschaften anfangen, das ein bisschen zu riechen und also wirklich viel Druck am Ball auszuüben oder in die Plays dann früher zu überspielen. Die haben dann ja auch das Scouting und dann. Ja, dann sind einfach, das ist schwierig. Du kannst nicht einer Mannschaft sagen, pass auf den Ball. Du kannst ja das sagen, aber wenn es am Ende das einfach 2, 3 individuelle Aussetzer sind, das, und das auch in so ein bisschen charakteristisch für Spieler sind, eben diese 2, 3 super schlechten Würfe von Edwards rauszukriegen aus dem System. Sehr schwierig. Die 2, 3 blöden Ballverluste von Bolmaro. Und dann spielt er die nächsten 25 Minuten, macht er ein überragendes Spiel. Aber eben diese entscheidenden auch hintereinander dann jetzt gerade. Das sind alles Sachen. Das ist einfach schwierig, das zu verhindern.
Die Bilanz in der BBL ist jetzt 5-3, also haben schon dreimal verloren. Sie spielen jetzt in der Euroleague gegen Asvel. Sagen wir mal so, das solltest du nicht verlieren. Ja. Wie ist denn eigentlich dein Eindruck von Serge Ibaka? Ich glaube, über den haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Ja. Ich habe gerade einen größeren Artikel über ihn gelesen und habe jetzt auch nochmal in dem, was ich vom Ludwigsburg-Spiel gesehen habe, habe ich schon mir so gedacht, okay, wenn der und Booker auf dem Feld sind, dann sehen die meisten BBL-Teams aus wie Jugendmannschaften gegen die, ne?
Das auf jeden Fall nicht. Das bleibt natürlich, es ist nicht selten übersetzbar. Also wie gesagt, über diese bizarre Situation zwischen den Euroleague-Spielen und was in der BBL passiert, das ist irgendwie auch, man weiß gar nichts mehr. Jetzt verliert auf einmal Alba mit 30 gegen, auch wenn 3 ihrer besten Spieler spielen. Aber es ist alles komisch. Aber Ibaka war jetzt letztes Spiel natürlich eine absolute, also wenn er so spielt, das ist halt bitter. Du kriegst so ein Spiel von Ibaka und du hältst den Gegner bei 74 Punkten, du gewinnst nicht, weil er trifft dann jetzt eben auch 2 super wichtige Dreier. Er hat ein bisschen Pech, dieser eine Jump-Hook. Er hat diesen schnellen, ansatzlosen Jump-Hook, den er trifft. Es fehlt manchmal noch auch so ein bisschen Zusammenspiel bei den Guards, wenn Francisco und Edwards in die Zone kommen, übersehen oder finden sie ihn manchmal noch nicht so. Ich finde, er bewegt sich da wirklich gut. Er ist ein defensiver Anker, er reboundet. Also das ist schon mal einer aus dieser Kategorie Wundertüte, die wir angekündigt haben, der ein absoluter Gewinner ist. Also es hat ein bisschen gedauert und ich glaube, wenn er am Anfang so gespielt hätte, wie er es jetzt tut, auch wenn Žalgiris nochmal nach oben Ausreißer ist, dann hätten sie auch schon 2 Spiele mehr auf dem Sieger auf dem Konto. Aber das ist eben das Bittere. 3 und 5, du guckst dir das an und du denkst einfach, oh, weiß ich nicht, So, und nicht, es müsste nicht, hätte nicht viel richtig laufen müssen und du stehst 5-3 da. Mhm.
Die Berliner Morgenpost schrieb über die letzte Woche von Alba Berlin, eine Woche wie ein Albtraum. Dreimal verloren, ging los, gegen Aswell zu Hause verlieren. Mhm. Bei Partizan kannst du verlieren, ne? Da brauchen wir ja gar nicht, drüber diskutieren. Und dann eben wirklich mit 75-108, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es die höchste Heimpleite in der Liga-Geschichte von Alba Berlin gewesen, gegen den Centenix MBC. Erstmal Glückwunsch an Weißenfels, das hat nämlich 19 Versuche gebraucht, dass sie Alba, seitdem sie aufgestiegen sind, überhaupt mal schlagen. Ja, und das musst du dann auch erstmal machen. Treffen 11 Dreier mehr als Alba im Spiel, treffen über die gesamte Partie 61,3% aus dem Feld. Du hast es schon gesagt, Thiemann wurde geschont und Brown und Thomas waren angeschlagen. Und trotz alledem gucke ich mir den Kader an, der da gespielt hat und hab dann gesehen, wie der MBC da teilweise gescored hat, scoren durfte. Und dann ist das wie zu erklären, weil es einfach das Ende einer Doppelspieltagswoche ist. Ist es überhaupt zu erklären? Passiert es halt mal? Oder ist es doch etwas, was zu mehr Besorgnis
führte? Also ich habe das Spiel einfach nicht geguckt. Ich dachte... das habe ich nicht in mir. 30er-Klatsche oder die drei, auch wenn es mich irgendwie interessiert hat. Ich dachte, vielleicht erklärst du es mir. Aber grundsätzlich, wenn ich habe nur das Ergebnis gesehen und dachte, okay, definitiv Doppelspieltag in der Euroleague und Thiemann fehlt. Nicht nur sportlich, sondern ich glaube, er ist dann vielleicht auch jemand, der das verhindert, dass du dann zu Hause einfach auch die Zügel loslässt. So, ist fair, es kann passieren, aber dann brauchst du eben einen, der dann den Jungs nochmal in den Arsch tritt, gerade den jungen Spielern, und sagt, so präsentieren wir uns halt einfach nicht. Und auch wenn JT, glaube ich, nicht der klassische Lautsprecher ist, der macht das dann über ein hartes Hedge und einen Steal und nochmal einen Offensiv-Rebound und dann so Emotionen. Und dann, wenn du dann deinen Leader und deinen Anführer und deinen besten Spieler so spielen siehst und du merkst dann bei dir selber, oh, ich bin vielleicht nur bei 85%, vielleicht, wenn der das macht, und der ist gerade Weltmeister geworden und der hat den ganzen Sommer sich den Arsch aufgerissen, dann sollte ich das vielleicht auch nochmal einen Zahn zulegen. Weil ansonsten, ja, klar, es fehlen drei Spieler, aber von der Qualität her ist das natürlich nicht ansatzweise rechtfertigt das. Aber nochmal die Belastung, viel los, auch Enttäuschung, und dann bist du vielleicht einfach auch vom Kopf her in der Situation, wo du, ja, dann bist du eben 15-20 hinten. Aber da brauchst du dann einfach jemanden, der das rumreißt.
Also es war während des Spiels wirklich so, dass du immer so, dieser Klassiker wäre gewesen, ja, aber das wird der MBC ja nicht die ganze Zeit scoren, das werden die ja nicht durchhalten. Und wie gesagt, die machen am Ende 14 Dreier, aber da waren halt wirklich auch ein paar echt besorgniserregende Defensivsequenzen dabei, wo einfach es viel zu leicht war für den MBC zu scoren. Und ja, wenn du dann halt eine Mannschaft so ins Laufen lässt, dann sieht das halt auch mal so aus, ne?
Auf welche Gedanken kommt Ulm mittlerweile? Wenn sich das so anguckt, wenn sich das so das Treiben, was so passiert,
Repeat oder was?
Ist das so was? Ich frag dich mal so als Kommentator. Glaubst du, Kommentator vielleicht eher? Aber so.
Ich finde Kommentator finde ich so, übrigens besser.
Ja?
Ich finde, das klingt ein bisschen. Das klingt so, wie Matador. Kommentator?
Guck mal, letztes Jahr hatte Ulm ja den Weg aus der Hölle. Also den Alba in der ersten Runde, München in der zweiten Runde, Bonn. Dann Bonn.
Ja.
Erstmal, es gibt kein Bonn. Also, es gibt sie noch und sie sind auch nicht schlecht und ich bin Fünfter oder so, aber es gibt nicht mehr die Version. Also, es gibt nicht noch eine andere Mannschaft neben den Zweien. So eine Wundermannschaft, die manchmal so wie Ludwigsburg das mal war oder so, einfach so ein Kaliber. Und es könnte durchaus realistisch sein, wenn das weiter so läuft, dass du Erster wirst. Das würde schon mal bedeuten, das würde erstmal nichts bedeuten, aber es könnte so Richtung, wer weiß, vielleicht Zweiter, Dritter, Alba Wings, da müssen wir vielleicht nur eine Serie gegen eine von diesen beiden Mannschaften spielen.
Du, es ist ein fairer Gedanke. Also, die sind Tabellenführer, gleiche Bilanz wie die Chemnitzer übrigens, die das heißeste Team der Liga sind, 7 Ligasiege in Folge. Aber klar, also, das ist schon... Auch wenn wir es sogar von Ulm loslösen, natürlich, wenn du das neutral einfach so diese Liga verfolgst, dann ist das jetzt nicht das Schlechteste, wenn Alba und die Bayern erstmal zäh reinkommen in die Saison. Ne? Weil ansonsten war irgendwie ja immer das Gefühl, okay, ist eigentlich egal, was in der Euroleague passiert, als sie dann wieder auf dem nationalen Parkett unterwegs sind, dann rasieren sie halt einfach drüber weg. So. Ach, aber ich, also da...
Glaubst du, Bescheid, ja? Ich glaube, ich weiß nicht, ist noch früh, aber... Wenn es der 15. Spieltag ist und die verlieren immer noch mal wieder jedes zweite, nicht jedes zweite natürlich, aber immer wieder, München droppt mal wieder eins. Berlin droppt mal wieder eins. Mhm. Dann guckst du irgendwann schon mal langsam so auf die Tabelle und denkst so, oh, so ein erster Platz, der wäre nicht so verkehrt.
Wie gesagt, heißeste Team, wie gesagt, ist gerade Chemnitz. 7 Siege in der Liga. Wenn du die Eurocup-Spiele dazu nimmst, haben die jetzt seit 13 Spielen nicht verloren. Und das zweitheißeste Team in der BBL, und das habe ich jetzt so nicht kommen sehen nach dem Saisonstart, sind die Hamburger. Die haben jetzt wirklich 4-mal in Folge gewonnen. Da gab es diese kuriose Situation am Wochenende. Die sind jetzt mittlerweile auf Platz 8 hochgeklettert in der BBL. Da gab es diese kuriose Situation bei dem Sieg gegen Hamburg, dass Wobo aus der Halle sprinten musste, weil seine Kontaktlinse weg war und einfach nur noch im Auto, also Gott sei Dank war es kein Auswärtsspiel, hatte er noch was bei und kam dann wieder zurück. Das ist auch wild. Also, kannst du dir das vorstellen? Dass du so eine Situation hätte ich, glaube ich, mitbekommen, wenn du sie mal in deinem Leben gehabt hättest, dass du mal aus der Halle raus musstest, um aus deinem Auto was holen?
Sowas ist mir nie passiert. Ich weiß, dass ich mal zwei rechte Schuhe eingepackt habe und da musste ich so tun, als wäre ich verletzt, weil wir waren in der Türkei und es hat 1,5 Stunden gedauert, bis wir zu Dings... Das war nicht gut. Das war bei der Nationalmannschaft. Oh, das war.
Bei der Nationalmannschaft war das.
Das war ganz bitter. Ganz bitteres Geschichte. Da kriegst du ja immer so ganz viele Haufen Schuhe und ich war wirklich so auf der Kippe mitzukommen. Und ich mache meinen Rucksack also ich glaube, wir haben in Istanbul irgendwo gespielt oder in der Türkei auf jeden Fall gespielt. Und das hat so ewig gedauert. Es war Stau einfach. Die Halle war nicht, also das Hotel war nicht weit entfernt. Aber wir kommen an, ich bin in der Kabine, mache meine Tasche auf. Und ich sehe einfach, mein Gehirn braucht auch so 10 Sekunden, das zu realisieren. Ich hole halt den zweiten Schuh raus und denke so, okay, der sieht hart gleich aus wie der andere. Ich halte ihn aber trotzdem nochmal so an meinen Fuß. Denke so, nein, das sind einfach zwei rechte. Absoluter Schockzustand. Kurz überlegt, was kann ich tun? Der Trainer war sowieso nicht, also alles schwierig, super schwierig. Und dachte ich, kann ich jetzt sagen, dass ich nicht spielen kann oder dass jemand halt nochmal 1,5 Stunden zurückfahren muss? Es sind irgendwie noch so 55 Minuten zum Anpfiff, dass ich erst in der zweiten Halbzeit vielleicht irgendwann spielen kann. Und ich hatte tatsächlich Magen-Darm vor ein paar Tage davor. Und dann musste ich aus der Sache leider mit Kreislaufproblemen oder was auch immer irgendwie aus der Nummer raus. Du weißt nicht, wie oft ich danach noch schweißgebadet so über Jahre, Tasche aufgerissen, im Bus so, boah, warte mal kurz, beide Schuhe rausgeholt und wirklich so an meine Füße gehalten und so geguckt, okay, rechts, links, wieder in die Tasche gepackt und wieder so zusammengesackt. Uff. Aber ja, also sowas, es passiert schon mal auch mit Ausrüstung, passieren schon mal Sachen, aber aber mit sowas hatte ich noch nie zu kämpfen.
Fantastisch.
Sowas hatte ich nie zu kämpfen.
Übrigens ganz interessant, vielleicht statistisch mal. Die besten Offensivteams der Liga. Berlin, Bonn, Vechta. Bestes Dreierteam im Übrigen auch, Vechta. Die Bayern und Ludwigsburg. Die besten Defensivteams, also wir gehen nach diesen Ratings, die wir euch hier immer mal vorgestellt haben. Da ist Chemnitz mit weitem Abstand das beste Team. Dann kommt Würzburg und dann kommt wieder Vechta. Also Vechta ist einfach Top 3 Offensiv-Defensiv-Rating. Chapeau, liebe Freunde. Unten in der Tabelle gab es einen extrem wichtigen Sieg, gerade gestern Abend für Heidelberg in Crailsheim. Mhm. Ja, die machen den zweiten Sieg. Göttingen kassiert deutlich gegen Bonn, ist vorletzter, haben aber auch noch ein paar Spiele weniger. Aber wir haben es letzte Woche gejinxt. Sie haben direkt im Europacup dann nochmal ein Verlängerungsspiel verloren, nachdem wir über die Overtimer geredet haben. Und am Samstag gab es einen ganz wichtigen Overtime-Sieg für Tübingen in Braunschweig. Zweiter Sieg für die Tübinger. Und das war an der Seitenlinie das Duell Jesus Ramirez gegen Danny Jansson, die beiden Ex-Co-Trainer aus Ulm. Und um da jetzt noch mal einzusteigen, weil du gerade schon wieder so eine schöne Geschichte erzählt hast, dass Per weiß jetzt nicht, was passiert. Ich habe ja in den ersten Wochen immer mal wieder gesagt, Günther ist ja on fire, was diesen Podcast angeht. Es bereitet sich vor, Wahnsinn, was der alles an, schon Tage vorher will der mit dir absprechen um was und zack. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen der Bringschuld gefühlt. Mhm. Und demzufolge ist es jetzt zum ersten Mal Zeit für folgende Rubrik.
Okay. Jetzt kommt der.
Erklär Per.
Jetzt kommt der Erklär Per.
Vielen Dank an Alex, unseren Tonkönig, der das mit Nachwuchs umgesetzt hat. Mhm. Ich habe nur so eine grobe Skizze hingegeben, wie es vielleicht sein könnte, und er hat daraus das gezaubert.
Nicht schlecht, Alex, freue ich mich drüber. So, was erkläre ich euch denn jetzt?
Der Erklärpär tauchte zum Beispiel mit mir gemeinsam ein. Ich habe dir während der WM erzählt, diese Liste mit den schlechten Wortwitzen mit deinem Vornamen, die gibt's wirklich. Ja. Ich möchte mal mit dir über das Thema Co-Trainer reden, weil ich finde, dass das ein Thema ist, was irgendwie, wir haben das während der WM immer mal so ein bisschen angerissen hier und da, Klaus Perwas, Brad Brielmeier, Sebastian Gleim und so. Beschreib für mich mal, was für dich in all den Jahren, wo du Basketball gespielt hast, was ist der optimale Co-Trainer?
Also erstmal muss ich einhaken, Danny Jensson war Pro-B-Trainer in Ulm.
Ah ja,
okay. Er war nicht Assistenztrainer. Aber okay, was macht den perfekten Assistenztrainer? Das ist natürlich auch wieder großer Unterschied, wenn du jetzt einen Trainer aus Trainersicht oder aus meiner Sicht.
Mach mal aus Spielersicht.
Aus Spielersicht, glaube ich, zumindest es kann sein, dass du mehrere Assistenztrainer hast, du ja sogar oft mehrere Assistenztrainer. Früher war es klassisch einer, hatte ich auf jeden Fall. Good Cop, ja. Also es war einer, der für mich was Positives ausstrahlen musste. Bisschen eine offene Tür, also offene Tür Policy, dass du zu jemandem, dem du gehen konntest, zu dem sagen konntest, boah, erklär mir mal, wieso machen wir ständig das? Oder ich sehe auf dem Feld öfter das, wieso können wir da nicht? Vielleicht kannst du ja mal. Also so ein bisschen Bindeglied erstmal in der Kommunikation, mit dem du einfacher und offener sprechen konntest. Nicht so wie mit dem Trainer, wo da vielleicht auch immer eher die Gefahr besteht, dass du das hinterfragst, was er macht, oder das, was er vorgibt, dass du nicht eins mit dem bist oder dass du es nicht verstehst oder dass du eine bessere Idee, das ist ja der Albtraum, glaube ich, eines jeden Trainers, dass der Spieler denkt, er hätte jetzt auch eine geile Idee, wie man es doch eigentlich machen könnte. So, und das so ein bisschen auffangen, das moderieren, den Spielern das Gefühl geben, Gehör zu geben. Es ist natürlich dann super schwierig, dass da irgendwann auch was daraus entsteht. Also du kannst dann natürlich sagen, das sehe ich vielleicht auch so, oder ich werde mal mit ihm sprechen und so weiter. Also so ein bisschen einfach das Gefühl geben, einfach mal ein Ventil zu sein und auch Fragen zu beantworten. Und es hat keine Schärfe, oder es ist kein so, du hast nicht das Gefühl, es hinterlässt Spuren. Dann natürlich im Idealfall kannst du wirklich auch komplette Trainings leiten, ohne dass du einen Qualitätsabfall hast, weil ich glaube, wenn du deine Stimme sparen kannst als Head Coach, hat das einen riesigen Wert. Das heißt, wenn du eben nicht immer die treibende Kraft sein musst, perfekterweise hast du ein, zwei Spieler, die du anknipsen kannst, die das vorgeben, die dafür Trainingsqualität sorgen, oder aber eben auch wirklich einen Co-Trainer, der dann einfach mal einen Dienstag oder einen Mittwoch einfach mal ein Training macht. So. Und das ist frischer Wind, das ist was anderes, das ist irgendwie eine neue Stimme und vielleicht zwei, drei ganz andere Drills und so. Und du wirst so auf deinem falschen Fuß erwischt und es ist irgendwie mal, du, weil mal macht's richtig Bock, weil es ist nicht das Gleiche, was du die letzten 5 Monate gemacht hast. Dann musst du natürlich im Scouting einfach gut sein. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, jemand kann dir eine Frage beantworten für ein individuelles Matchup, oder der kommt vor dir zum Spiel und sagt, keine Ahnung, ey, wenn der und der Spieler in den Pick-and-Roll-Situationen, oder der weiß sofort, wenn T-Fouls sind, der wird dich sofort einmal angreifen, oder der wird, ich glaube, ich habe den vor 2 Spielen, hat er das gemacht, da musst du auf jeden Fall auch achten. Und du hast direkt ein Feedback und du merkst, du bist ins Spiel gegangen und du merkst, oh wow, das hat mir was gebracht. Und ansonsten einfach, ja, die Mannschaft einstellen auf Sachen und so, ja. Aber das sind so für mich die Sachen, irgendwie so viel Kommunikation, viel so Auffangen, und dann musst du so ein bisschen fachlich sein. Aber was ich wirklich sagen muss, ist, weil du sagst, es sind jetzt beide Headcoaches, ja, in der Bundesliga, das habe ich früher viel zu hoch gehangen. Ich dachte immer, fast bei jedem Assistenztrainer dachte ich, boah, weiß ich nicht, ob der jetzt ein Headcoach, kann ich mir nicht vorstellen.
Okay.
Und das ist wirklich einfach nicht clever von mir gewesen, weil es ist nicht der gleiche Job. Und du kannst sogar wahrscheinlich, also dieses, der muss einfach einen Anzug anhaben und dann dreimal an der Seitenlinie und dann ist es auch wieder. Also manchmal hat man so eine übersteigerte Wahrnehmung von das, was es bedarf, ein Headcoach zu sein. Weißt du, was ich meine? So, oh, da braucht man die große Aura und bla bla bla. Man, Jesus Ramirez ich habe mich mit dem unterhalten. Er hatte damals, als er nach Ulm gekommen ist, hatte er ein bisschen Probleme, weil sein Englisch wirklich nicht gut war. Deswegen hat er dann auch manchmal einfach, wollte der im Training oft nicht unterbrechen oder hat man nicht mal sein eigenes Ding dazugegeben. Aber umso mehr er sich akklimatisiert hat, Und auch gerade wirklich sein Auftreten sicherer wurde durch die sprachlichen Fähigkeiten. Hast du, wenn du dich mit ihm unterhalten hast, hat immer mal wieder was gesagt, was ich super interessant fand. Und auch so ein bisschen nicht dieser Mainstream-Basketball, mal einen anderen Aspekt. Einfach, du unterhältst dich mit jemandem beim Spiel. Und auch unter Basketballmenschen, die sich unterhalten, ist es unglaublich, wie oft es so Basic-Sachen sind. Also du könntest jetzt sagen, oh, Obradovic unterhält sich mit, keine Ahnung, mit Jakalakovic über Basketball und über ein Spiel und die sagen, ah, die hatten nicht die Energie und da, die haben keine harten Screens gesetzt und die hätten das. Und du denkst so, keine Ahnung, ja, das ist krass, das sind die besten Coaches, die es gibt, aber trotzdem ist es, hätte ich das quasi auch gewusst oder nicht. Und manchmal, es gibt auch Coaches, die haben irgendwie mal so, ah krass, das habe ich gar nicht gesehen. Mhm. So. Und Jesus war wirklich jemand, wo ich dachte, wow, der hat schon in einem Abschnitt einen besonderen Blick auf Sachen und interessante Perspektive. Und trotzdem hast du immer, zwar hatte ich, was heißt Zweifel, aber du denkst immer so, wenn du jemanden in der Assistenztrainerrolle siehst, so, oh, aber das ist ein Riesensprung zum Headcoach. Und das ist es am Ende, ist es das nicht. Und es wird auch, du musst halt ruhiger sein. Du kannst nicht deinen eigenen Scheiß verkaufen. Du kannst da nicht wie der große Zampano rumlaufen. Du musst mehr approachable sein. Du musst einfacher sein. Du musst dich humilde auftreten. Weil das sind eben auch Sachen, die dein Headcoach von dir oft erwartet. Und dass du diese Rolle ausfüllst. Und wie gesagt, Danny Jansson war immer klar, dass er dafür sorgt, dass seine Mannschaften ultra hart spielen. Also der war so sehr, war witzig vor den Trainingseinheiten und so, aber es war super diszipliniert. Mhm. Und da war ich mir schon sicher, dass der, die Frage ist immer, wie hoch, ne? Und dann denkst du immer, oh, BBL Head Coach, uiuiui, ob der da mal hinkommt, ja, weiß ich nicht. Aber ja, du bist ein guter Trainer auf einem Niveau, so, und dann du kriegst einen Anzug und bist an der Seitenlinie und dann am Ende des Tages coachst du halt wieder. Und wenn du ein guter Coach bist in der Pro B oder in der Pro A, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch in der Bundesliga klarkommst. Das habe ich einfach immer so ein bisschen überbewertet.
Aber das, was du gerade über die Assistenztrainerrolle gesagt hast, ist genau das, weswegen ich das hier gerne mal platzieren würde, weil ich nämlich so das Gefühl habe, auch aus dem Sommer raus nochmal, das sind so die Unsung Heroes. Weil wenn du diese Kombination aus allem, was du gerade beschrieben hast, du hast das Ohr an der Mannschaft, du musst approachable sein, du musst erreichbar sein, du musst so ein bisschen der Vermittler sein. Du musst bis nachts aber auch dieses ganze Scouting vor und nach und also gefühlt, der Tag hat ja nur 24 Stunden, wann macht das denn alles ein Co-Trainer? Ja. Das habe ich mich während der WM bei den dreien auch gefragt. Die haben sich ja den Allerwertesten abgearbeitet.
Ja. Ja, das ist ultra viel Arbeit, weil vor allen Dingen, weil du bist wahrscheinlich auch der unter Umständen, der in der Halle ist früher und mit Spielern wirfst.
Genau.
Das heißt, du bist der reboundet, du bist der komplette Training da ist, der vielleicht auch nachher nochmal mit jemandem wirft und dann nimmst du aber wahrscheinlich mindestens genauso, vielleicht sogar mehr Arbeit noch mit nach Hause, weil du dann eben Spiele vorbereitest, Video grindest und so und schneidest und so weiter. Das ist wirklich ein heftiger Job und es ist eben auch nicht einfach, gesehen zu werden. Also es ist ja für einen Außenstehenden, es ist immer nur Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn du hörst, okay, der ist ein geiler Assistenztrainer. Weil du siehst es ja nicht. Die Mannschaft spielt geil. Keiner auf der Welt kommt darauf, bei Fechter, ich habe keine Ahnung, wer der Co-Trainer bei Fechter ist. Und ich sehe, wenn die Mannschaft geil spielt, denke ich nicht, oh, da ist bestimmt ein Assistenztrainer irgendwo im Hintergrund, der das geil macht. Sondern du denkst, ist es der Coach oder sind die Spieler? Keiner kommt darauf so, das wird bestimmt aber super vorbereitet alles. Mhm. Das siehst du einfach nicht. Das heißt, du musst so gut sein, dass die Leute irgendwie über dich sprechen und es ist so ein bisschen, keine Ahnung, jemand sucht dich und dann triffst du jemanden und dann kommst du irgendwie wieder weiter und dann musst du eben dir überlegen, ob du das Risiko eingehst, dich aus einer sicheren, in Anführungszeichen, so einer Situation, du bist dann irgendwann etablierter Headcoach, so jetzt musst du halt die Reise antreten. Im Normalfall heißt das Erste Liga Österreich oder Pro A oder nach Finnland oder nach keine Ahnung wo und dann eben hast du 2 Jahre oder vielleicht 2,5, 3 Jahre, wo du zeigen musst, dass es funktioniert. Und sonst gehst du halt wieder zurück in diese sichere Rolle. Oder, das finde ich super interessant, du hast ja gerade Hamburg angesprochen, das ist eben super schwierig. Und ich fand das extrem spannend, wie das gelaufen ist mit Benka Balaschke dieses Jahr. Ja. Und auch mit letztem Jahr. Eine Situation, wo es wird quasi jemand herangezogen aus der Region, sehr bei all accounts, so super, menschlich super Typ. Ich habe mit ihm in der U16-Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft auch mal zusammen gespielt.
Ach, echt, ja?
Ich kenne Benka lange. Mhm. Ja. Aber
das ist doch noch gar nicht so lange her.
Und jeder will, die Organisation will, dass es funktioniert und er wird vorbereitet und dann gewinnst du aber einfach keine Spiele. Mhm. Erstmal. Und die Spieler mögen dich, du bist ein guter, alle sagen, es ist ein guter Trainer, es ist ein guter Typ, wir wollen, dass es funktioniert, er kommt hierher. So, und jetzt ist so diese Frage, wie viel Zeit hast du? Wie lange können wir das machen? Alle wollen, dass es funktioniert, aber es hat eben letztes Jahr nur bedingt funktioniert. Ich fand eben auch, Raul Korn ist dann während der Saison entlassen worden und dann hat Banker übernommen. Und der Rekord war ja, glaube ich, sogar schlechter in den Spielen darauf. Trotzdem war die Kommunikation von Marvin klar, von Marvin Willoughby, er hat uns gerettet und er bleibt weiter da. Und das war ja schon so, also das kann man schon auch reinhören, so, okay, wo war er jetzt der große Retter mit dem Rekord, den er hatte? Aber es war klar, er ist eigentlich der Richtige, wenn es irgendwann mal funktioniert. Wenn's aber klickt. Es ist trotzdem so dieses Spiel und dann geht die Saison wieder los und es klappt nicht so richtig und du sagst, der Banker sagt ein, zwei Sachen, mit denen ich auch nicht einverstanden war oder dachte, ja, okay, wenn er sagt, wir sind so wie Berlin, Berlin unter der Woche in der Euroleague werden sie es auch schwer haben und wir haben es im Eurocup eben schwer. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, ja, das wird schwierig. Er ist super positiv auch nach Niederlagen gewesen. Aber sie bleiben halt dabei, so. Sie bleiben dabei, glauben an die Arbeit. Und jetzt gewinnst du halt dann irgendwann, es sind so ein Sieg vielleicht, ein knappes Ding, dann gewinnst du ein knappes Ding gegen Göttingen und du kommst in den Lauf und du kommst in den Lauf und wer weiß, vielleicht entsteht dann daraus was, wo 5 Jahre bleibt. Und die Organisation hat eben Invest getätigt und dafür sind sie mit Kontinuität und guter Arbeit und so weiter dann eben belohnt worden. Aber das fand ich, wie damit umgegangen wird, wenn alle wollen, dass das funktioniert, aber es ist eben, der Record gibt es eigentlich nicht her, also wie gehst du damit um? Und da muss man Stand heute erstmal wieder den Hut ziehen, dass sie eben die Ruhe bewahrt haben und dass sie weiter daran investiert haben und jetzt einen super Turnaround in der Saison geschafft haben.
Wir halten fest, schaut mal ab und zu so schräg rechts oder links hinter dem Chef, da sitzt noch einer auf der Bank, so, der hat auch einen Anzug an. Guckt mal, wer das ist. Chef, achtet mal auf den, auch während des Spiels. Die Unsung Heroes, die Co-Trainer, das war sehr aufschlussreich und das war die erste Ausgabe dieser neuen Power-Rubrik. Wir hören sie uns nochmal an.
Jetzt kommt der.
Erklärbär. Jetzt verstehe ich das. Das hat ein bisschen gedauert am Anfang. Okay. Nice. Alles so.
Jetzt kommt der Erklärbär.
Na klar, ist das ein Bär. Sonst gibt doch der Wortwitz keinen Sinn.
Ich glaube, wir müssen noch so 5 Sekunden raus. Also tut mir leid, Alex, aber so, das muss so ein bisschen knackiger kommen. Was war das jetzt? 12 Sekunden? 15 Sekunden?
Nee.
Das kam mir lange vor noch.
Nein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hab mich verliebt. Ich habe mich verliebt in unsere neue Sprecherin. Vielleicht fällt uns noch was ein in den kommenden Wochen und Monaten. Ich glaube, das, was wir beackern wollten, haben wir beackert. Ich weiß nicht, wie lange wir sind. Das ist wieder dieser Klassiker, wenn wir in einem Raum sind und ich nicht auf die Uhr gucke, wann wir eigentlich angefangen haben. Aber da war da eine Menge drin. Wir haben mit der WM angefangen. Jetzt haben wir hinten raus sogar fast nochmal den Schwenk dahin bekommen.
Das Einzige, was ich heute Morgen noch gesehen habe, wo es erwähnenswert ist, ist wirklich die arme Wurst, der bei dem Lakers-Spiel, oder ich meine, es wären die Lakers gewesen, bei einem NBA-Spiel auf jeden Fall, einen Half-Court-Shot bekommen hat.
Und sich verletzt hat.
Und sich die Achillessehne gerissen hat, so wie es aussieht.
Ja.
Oh, bitte.
Der Fan.
Bitte.
Ich habe das Video nicht angeklickt, weil ich mir dachte,
wirklich,
nee.
Wirklich bitter. Das ist so einfach ein Albtraum für mich. Einer der absoluten Albträume ist für mich, also mir tut, ich habe schon die ganze Zeit untere Rückenprobleme. Oder wenn irgendjemand einen geilen Osteopathen in Hamburg kennt, kann er sich ja vielleicht mal sich bei mir melden.
Du wärst offen.
Sehr freuen, sehr offen, weil ich kann nicht mehr irgendwo reinschlurfen. Jeden Tag einfach sagen, boah, weißt du was, Andi, heute tut's mir ein bisschen da. So, kannst du mal ein bisschen da, 20 Minuten, eine halbe Stunde, kannst du mich mal ein bisschen behandeln. Boah, das weißt du wirklich nicht zu schätzen, wenn du es hast. Das ist einfach jeder, check mir mal kurz, ob dein Becken richtig steht. Oh, willst du, box dich mal vor, so. Und von eine Reha zu machen von der Stange, so ohne einfach von der Achillessehne so eine Verletzung zu haben, ohne dass du in so einem Kokon von so einem Erstligateam und alle kümmern sich um dich und fahr schnell dahin, mach schnell MRT, ja, okay, hier besten Tralala, besten Physios. Und der arme Wicht, weil der wirft den da, erstmal ist das wirklich ein ganz grausamer Wurf, ich weiß nicht, ob er sich die Achillessehne schon dabei geworfen hat und dann fällt er um und so alle, das Publikum raunt so ein bisschen und das ein bisschen Gelächter und dann liegt er da wirklich, kann nicht aufstehen und hat keine gute Experience. Er wollte sich einfach ein lockeres Spiel angucken, dachte, er könnte $55,000 mit so einem Half-Court-Make gewonnen, hat auch wirklich super selbstbewusst vorher gesagt, so, that's what I do oder so, hat er, glaube ich, mir auch gesagt.
Oh, das ist so doppelt bitter, weil es ist ja eh schon auch unangenehm, also sagen wir mal, in diesem Setting einfach nur so umzukippen, einfach um auszurutschen, hinzufallen, ist ja schon Horror. Ja. Aber dann
das
halt
sind
auch
noch diese 3-4 Sekunden, wo es keiner jetzt weiß, so, okay, warum steht er jetzt auf oder macht er Spaß oder er liegt einfach da. Ja, gut.
Okay, unsere Gedanken sind bei ihm.
Auf jeden Fall gehen unsere Gedanken raus.
Das war dieser Podcast für diese Woche. Mhm. Das war doch mal nett, dass wir auch mal wieder hier so direkte Interaktion miteinander
haben. Sehr schön, da haben wir nicht diese Internet...
Wobei, wie gesagt, irgendwann wird das Internetkabel in mein Haus führen und dann wird es funktionieren.
Ich bin auch, wir sind da dran, Telekom ist da dran, Glasfaser ist quasi, ist es wenige Wochen entfernt anscheinend.
Und dann wird attackiert, auch wenn wir nicht an einem Ort sitzen. Ja, tschüss, liebe Leute. Das war's für diese Woche.
In diesem Sinne.
Arrivederci.